Ja, herzlichen Dank, Michael Hutter, herzlichen Dank, Marke Burda. Wie versprochen und nicht erst um 7, sondern weil eben alle so ungeheuer diszipliniert auf die Ampel reagiert haben, jetzt sofort die Publikumsdiskussion. Es sind nicht viele Fragen angekommen, was auch damit zu tun haben kann, dass viele Fragen schon beantwortet wurden. Und vielleicht können auch nicht alle Fragen adressiert werden, weil nicht alle Vortragenden mehr hier in dem Raum versammelt sind. Diese erste Frage ist zwar sehr lang, aber sie könnte sich eben auch an Christina von Braun richten und deshalb würde ich sie gerne verlesen. Es wurde mehrfach ein Bezug zu Nietzsches Genealogie der Moral hergestellt, zu Beginn diese Frage. Maurizio Lazzarato entwickelt die Theorie, dass unsere heutige Gesellschaftsordnung durch die Machtbeziehung zwischen Gläubigern und Schuldnern dominiert wird, was auf die Zentralisierung der Schuld im Christentum zurückgeführt werden könne. Christina von Braun entwickelt die These, dass der Opfertod Jesu die Grundlage für die Legitimation von Geld in der Opfersemantik bilde. Ich halte es für problematisch, so der Steller dieser Frage, den christlichen Glauben auf Schuldverhältnisse zu reduzieren. Die Erlösung im christlichen Sinne ist bedingungslos aufgrund von Gottes Liebe und Vergebung, was in einer Beziehung zu Gott erfahren werden kann und nicht erst postmortem geschieht. Könnte dieser Ansatz nicht eine persönliche Befreiung aus der irdischen Schuldmaschinerie von Marktglauben und Verabsolutierung der Arbeit darstellen? Auch wenn Glauben nicht mit Hilfe der Wissenschaft beweisbar ist, könnte die Vergebung im Zentrum des christlichen Glaubens unabhängig von der Realisierung in Kirchen eine andere Sichtweise aufzeigen. Liebe Christina, darf ich diese Frage an dich einfach so weitergeben?
Ich versuche mal darauf zu antworten. Ich kann sagen, zunächst mal, es hat es noch nie gegeben. Also selbst wenn diese Erlösung da wäre über den Glauben, können wir sagen, historisch hat es nicht funktioniert bis jetzt. Und es ist eine schöne Hoffnung, die wir gerne im Raum stehen lassen können. Ich empfinde das als ein Kommentar, wo der christliche Glauben in seiner Ehre erhalten bleiben soll, aber lasse ich gerne so stehen. Man muss nur sagen, bis jetzt hat die Erlösung auf sich warten lassen. Im Gegenteil, wir haben ja eher eine Verstärkung dieses Funktionierens des Opfergedankens, und zwar im christlichen Kulturraum beobachten können, historisch, und insofern gerne Ihre Hoffnung, aber ich sehe nicht viel historischen Anlass dafür.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage richtet sich namentlich in diesem Fall an Eric Briand und fragt nach der Bedeutung von dem, was History of Shape of Probability heißen soll. Also bezogen auf Zufall, auf Ereignis. Die Frage ist nicht ganz genau formuliert, ob sie related to material history of calculus sei oder ob sie mit material vielleicht auch machines, but also notation systems, symbol systems etc. meine. Eric Briand?
Yes. I am dealing. Okay, this is a matter of calculation of the material conditions of this calculation, including the capacity for paper to circulate, for information to circulate. And this is to be studied. So concretely, if there is a student who wants to work with me, he will have to study this kind of thing. As an output of this kind of study, it is possible to show that the shape of uncertainty as recorded is not can display variations in the history, can display variations according to the type of recording. For instance, if you it has been possible to check that using databases by economical historians, whatever, but if you check the structure of the randomness of financial information in the 19th century and the structure of randomness in 20th century, it is, especially at the end of the 20th century, the shape is different. Shape, what is very interesting. And so, after the question is, the fact that for instance, when Valras, excuse me for this French example, but when Valras organized the French trade, the French market bourse system, when he organized that using a Keynesian way of understanding, saying, okay, a price will be the average of this one, but we should take it as the price. What does that mean concretely in the transformation of this randomness? Voilà. So welcome for this kind of study if the person who has addressed the issue wants to work on this.
Thank you very much. Die nächste Frage richtet sich offenbar an einen Ökonomen. Ich will nicht vorhersagen, wer sich da am ersten berufen fühlt zu antworten. Ich lese mal vor. Wenn es richtig ist, dass die zurzeit weltweit vorhandene Geldmenge in hohem Maße fiktiv ist, welche Opfer, sowohl fiktiv als auch Opfer unter Anführungszeichen, müssten dann die Wohlstandsgewinner weltweit bringen, wenn man das Wachstum unter anderem der Geldmenge auf ein realistisches Maß zurückbringen würde? Geht es um den Lebensstil und ist er nur durch Willens- und Konsumentscheidungen jedes Einzelnen veränderbar? Wollen Sie vielleicht antworten, Herr Bredert? Das ist ein Vorschlag.
Eine Frage, die eine Komplexität des Zusammenhanges einspielt, der durch eine Antwort nicht zu lösen ist. Was heißt denn die gesamte Geldmenge? Wir haben Währungen, die differenzieren, wir haben Subwährungen, wir haben sozusagen, wir haben sogar Kreditsysteme, die sozusagen zwar in Währungen laufen, aber nicht gezählt werden. Wir haben Schwarzgelder. Wie will man sozusagen das Thema begreifen? Das ist ein intellektuelles Spiel, zu sagen, was wäre, wenn? So kann man mit Systemen nicht umgehen.
Ja.
Aber darin steckt ja auch noch eine andere Frage, nämlich die nützt es, den eigenen Konsum einzuschränken. Viele, die in Not sind, müssen das sowieso, also die meisten. Das ist ja eine Luxusfrage. Das ist ja eine Frage, die an Menschen gerichtet ist, die Disposable Income verschieden verwenden können. Und es gibt so eine Mode, Simplify Your Life, das ist so eine Luxusmode der Ästhetisierung durch Weniges. Also sozusagen, was brauche ich? Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Das sieht dann ganz toll aus. Ist aber sozusagen ja auch kein Lifestyle, ne? Weil man muss ja sozusagen mit den Dingen sozusagen umgehen, die man braucht. Dass wir viele Dinge nicht mehr überlegen, sondern angeregt durch Zeichensysteme, Bedürfniserregungen, Affekträume kaufen, das ist uns auch klar. Aber da wir Menschen sind, sind wir erregbar. Ne? Also was heißt denn jetzt die Anstrengung der Vernunft, jedes Mal nachzudenken, was will ich nicht? Ne? Ich halte Rationalität für eine gute Sache, aber für völlig überfordert für normale Menschen. Ne? Also wir sind gar nicht in der Lage, so rational zu sein, wie man vernünftigerweise sein könnte. Und deswegen wäre ich vorsichtig mit diesen Programmen, denn das setzt voraus, dass ich allen vorschreibe, wie sie sich zu verhalten haben, damit das Gesamtsystem darauf reagiert. Viel Vergnügen.
Okay. Herr Bröder, Sie wollten auch noch was dazu sagen?
Ja, die Antwort war gut, aber ich kann ein paar Sachen noch nachlegen. Die Schulden, die gegenüber der Geldmenge stehen, die sind zum Teil sehr kurzfristig angelegt. Und die sind aus dem Teil aus dem Ausland. Die haben nichts mit unserem, mit ihrem Wohlstand zu tun. Und die Frage ist, die Menschen, die das Geld besitzt, haben das auf Banken und sie geben es nicht aus. Das ist nicht wirksam für die Inflation, für die reale Entwicklung. Aber ich warne davor, da einfach mal selbstzufrieden hinzuschauen. In den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, genau diese Situation gab es in den USA, in Teilen von Westeuropa. Und dann kam es zu diesen großen Inflationsschüben, die eigentlich extern kamen. Die kamen durch die Ölpreiserhöhungen der 70er Jahre, durch die russischen Erntenausfälle. Und die hat die Inflation in Bewegung gebracht. Und das hat natürlich alles, dann plötzlich haben die Menschen schon Lust, ihr Geld loszuwerden. Weil wenn sie es nicht tun, dann wird es wertlos oder weniger wert. Und dann kommen wir in eine inflationäre Situation. Und das Komische an der Inflation ist, dass es wie ein Tanker in Bewegung gesetzt ist, es sehr schwer zu stoppen. Aber was setzt diesen Tanker schon in Bewegung? Das ist eine ganz andere Frage.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage an einen Ökonomen.
Nee, da will ich auch noch.
Okay.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Vor allem den Begriff der realistischen Geldmenge. Um klar zu sagen, Realität war gestern. Es gibt in dem Sinn keine Realität. Wir schaffen unsere Realität aus den Fiktionen jeden Tag neu. Und das, was wir im Augenblick beobachten, dass die Zentralbanken die Märkte mit Geld überschwemmen, um Vertrauen aufzubauen, dass gleichzeitig aber wie in einem Spiel Positionen von Frau Merkel gehalten werden, dass wir kein Geld zu viel ausgeben, sind genau die Spiele, die die Realität für uns schaffen, die dann als akzeptabel angesehen wird. Und hinter diesem Spiel ist keine Realität.
Vielleicht darf ich nur interpretierend für den Fragesteller sagen, dass in den letzten Tagen eben relativ oft der Unterschied zwischen Real- und Finanzwirtschaft gemacht worden ist, sodass die Frage, nicht zuletzt in der Frage an dich zum Thema der Kernschmelze, sodass die Frage schon verständlich ist. Ich habe aber noch eine Frage für einen Ökonomen, die richtet sich jetzt zwar an Leopold Seiler, aber der ist, soweit ich sehen kann, nicht mehr hier. Doch hier, perfekt. Herr Seiler, Sie werden gefragt, ist noch genug Geld da für den Sozialstaat und wo ist das?
Die Frage an mich gerichtet ist, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber die Frage lässt sich mit einem Ja, aber ich weiß nicht beantworten. Es ist ganz sicherlich genug Geld für den Sozialstaat da, wenn wir vielleicht die ökonomisch ausgerichtete Gesellschaft den Buchstaben G wie Gustav, nicht wie die Ökonomen für klein G wie Growth, sondern für groß G wie genug interpretieren und auf Verzicht Wert legen, dann wäre durch Umverteilung einfach wirklich für jeden genug da. Es ist einfach eine Lüge, den Menschen auf der Welt zu erklären, dass es sich nicht ausgeht. Wir müssen aber die unbequeme Wahrheit akzeptieren, dass wir einfach verzichten müssen. Und ich denke, Wohlstand entwickelt sich wie eine Welle, die über den Globus zieht. Europa war im tiefsten Mittelalter, wie es in China wunderbar war. Die Welle ist gegen Westen weitergezogen, sie zieht jetzt wieder weiter. Jetzt ist vielleicht endlich einmal Chance für andere Länder, für andere Gesellschaftsschichten da. Und wenn wir verzichten, wäre vielleicht wirklich genug für alle da. Und die erste Frage, die in diesem Zyklus gestellt worden ist, wo jemand wirklich gefragt hat, wo wäre ein Weg hin möglich? Es gibt eine sehr, sehr schöne Rechnung, die vom Träger des alternativen Physiknobelpreises stammt, das ist der Hans-Peter Dürer, und der hat vorgerechnet, dass eine konkrete Zahl, die man hier den Menschen auch mitgeben kann, damit es nicht nur hochgeistig philosophisch ist, die Erde schickt uns jeden Tag ein Energieäquivalent, das uns für unzählige Tage, Wochen, Monate, Jahre versorgen kann. Wenn man diese Energiemenge in Watt umgerechnet kalkuliert, kommt man auf sogenannte Energiesklaven, wie das der Herr Dürer darstellt. Menschen können pro Tag ungefähr 200 Watt Arbeitsleistung bringen. Wenn Sie die Sonnenleistung in Energiesklaven umrechnen, kommen Sie drauf, wie viel eigentlich Energie auf der Welt für alle vorhanden ist. Und Herr Dürr rechnet dann um, wie viel eigentlich Amerika, Europa und andere entwickelte Regionen nehmen. Sie nehmen zu viel. Durchschnittlich stehen 100 Energiesklaven pro Person zur Verfügung, um all diese Dinge zu machen, die wir selbstverständlich erachten. Amerikaner nehmen sich 150 Energiesklaven pro Tag heraus, Europäer 130. Ein Afrikaner nur 3. Also es wäre genug für alle da. Und wenn Herr Dürr seine Rechnung fortsetzt, und ich zitiere ihn hier so gerne, wenn wir jedem die äquivalente Menge an Energie zugestehen, die er hat, dann bedeutet das für einen Europäer, dass sein Wohlstand schwindet. Er erodiert auf ein unsäglich armes Verhältnis eines Schweizers, der in Zürich 1965 fristen muss. Ich glaube, Sie werden das alle aushalten.
Herzlichen Dank, Herr Seiler. Eine Frage an Elisabeth Weber. Die Frage lautet, ist mit dieser Verharmlosung der Folter, mit der Torture-Verharmlosung nach der Finanzkrise 2008 ein neuer Krieg wie nach 1907, der Finanzkrise von 1907 in Vorbereitung?
Ich möchte hier kurz sagen, es tut mir leid, dass... ich kann solche allgemeinen Fragen leider nicht beantworten. Ich bin da einfach nicht kompetent. Das tut mir sehr leid. Aber ich denke, man sagen kann, ist, dass Folter leider eine Zukunft hat. Weil viel zu wenig Menschen sich dagegen stellen. Und ich möchte da eigentlich auf das aufmerksam machen, was Herr Seiler vorhin auch gesagt hat, Leute müssen ihre Abgeordneten anrufen und müssen auf der Matte stehen und ganz aktiv werden, damit diese Praxis aufhört. Solange das nicht geschieht, und leider geschieht es nicht genug, also das sind so ein paar Ausnahmefälle, wo auch glücklicherweise einige Organisationen, die sich dafür stark machen, aber es ist ein Thema, in dem sicher Schuld eine sehr große Rolle spielt, aber es ist eine Schuld, die man im Westen nicht übernehmen zu wollen scheint. Und deswegen machen die meisten Menschen die Augen davor zu, weil es natürlich ein sehr unbequemes Thema ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass in der Folterpraxis, über die wir heute Mittag ein bisschen gesprochen haben, die Menschen so ausgegrenzt werden, dass sie entweder als the worst of the worst dargestellt werden oder gar als Tiere. Und damit knüpft diese Foltertechnik auch an die alte römische Foltertechnik an, nämlich bei den alten Römern, eine Zeit lang jedenfalls war das der Fall, dass nur die Menschen gefoltert werden durften, die sowieso als gleich mit Tieren erachtet wurden. Also man kann da sehr viele historische Verbindungen ziehen. Also die ganz präzise Frage kann ich leider nicht beantworten, aber meine pessimistische Vorhersage würde sein, dass so wie Folter heutzutage eine Tatsache ist, dass auch leider in der Zukunft wahrscheinlich so bleiben wird, außer viele Menschen engagieren sich dagegen.
Ja, herzlichen Dank. Die letzte Frage, die abgegeben wurde, ja, die richtet sich, die ist auch so allgemein, dass sie wahrscheinlich nicht leicht beantwortbar ist, aber auch hier sind wieder die Ökonomen gefordert. Sie lautet: Was ist Wert, was ist Preis und in welchem Verhältnis stehen beide zueinander? Wer will dazu was sagen? Bitte, Herr Burde.
Ich hatte das große Vergnügen, in meinem ersten Jahr an der Humboldt-Universität an einem Symposium zu Karl Marx teilzunehmen. Und ich war sehr stolz, weil ich immer Karl Marx als einen sehr großen Ökonomen erachte, wie alle anderen Ökonomen, die sich Gedanken machen über die Verteilung von Ressourcen, die nicht in Übermaß da sind. Das heißt, wenn ich hier dieses Mikrofon habe in der Hand, können Sie das nicht haben. Wir müssen irgendwie Methoden entwickeln, damit man das teilen oder gar nicht benutzen oder gar nicht produzieren. Und Karl Marx und Alfred Marshall und Paul Samuelson haben das alle sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und viele Leute springen natürlich zu der Frage, was ist Wert? Und Karl Marx hat gesagt, Wert ist ganz einfach, was da an Arbeit drin steckt. Und das ist eine sehr interessante und bestechend interessante Idee, aber die ist falsch. Man kann das belegen durch Handel. Also Menschen sind da bereit, von diesem Arbeitsinhalt abzuweichen, weil manchmal tatsächlich, es gibt Unterschiede, ich möchte die Zahnpaste mehr als Sie und ich bezahle dafür ein bisschen mehr, aber ungeachtet dessen, wie viele Stunden Arbeit da drin steckt. Und das ist die Differenzierung zwischen subjektiven Wertlehren und einer objektiven. Und das ist für mich, was ein Objekt wert ist, ist eine ganz wesentliche Frage für uns. Aber im Handel, im tagtäglichen Geschäft, hat das tatsächlich mit subjektiven Bewertungen zu tun. Und Gott sei Dank sind wir alle unterschiedlich. Ansonsten wäre die Welt total langweilig, wie Robinson Crusoe. Ja? Wir haben viele, viele interessante Menschen und manche haben die Bereitschaft, auf sowas zu verzichten. Ich möchte kein BMW fahren. Ich habe Freunde, die darauf absolut abfahren. Und Gott sei Dank gibt es diese Welt. Ansonsten wären wir total homogen. Wir hätten ja auch keine Kunst.
Also. Herzlichen Dank. Christina, noch ein Nachsatz? Aus der nicht-ökonomischen Perspektive.
Genau. Adam Smith hat ja darauf geantwortet. Er hat gesagt, zum Beispiel kann ein Diamant auf dem Markt sehr viel wert sein, aber vollkommen nutzlos sein. Wasser dagegen kostet nichts, ist aber sehr wertvoll. Er hat an solchen Beispielen gezeigt, dass es sehr unterschiedlich sein kann, was wert ist, was wert in jeweils einem Zusammenhang ist, und hat auch diese Frage nach dem Preis in dem gleichen Zusammenhang gestellt. Nicht? Also wie gesagt, Diamanten kosten sehr viel, aber haben lange nicht den Wert, das Wasser für die Menschen hat. Ich glaube, man kommt über solche Kategorien da auch ganz gut ran.
Herzlichen Dank noch für diese Ergänzung. Ich denke, wir sind hiermit nach einem langen Marathon ohne Pause, den Sie genauso bravourös wie unsere Referentinnen und Referenten, bei denen ich mich sehr herzlich bedanke, überstanden haben. Jetzt dann ein vorläufiges Ende angekommen. Die Fortsetzung folgt im Theaterstück um 20.30 Uhr. Und für diejenigen, die nicht ins Theater gehen wollen, morgen um 14 Uhr beginnt es hier wieder mit dem Vortrag von Elena Esposito. Herzlichen Dank.